Es ist Ende März 2026 und die Bundesregierung will Reformen machen, um die Staatsausgaben zu senken. Darunter Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehegatten und Ehegattinnen in der gesetzlichen Krankenversicherung und die Abschaffung des Ehegattensplittings, also der gemeinsamen steuerlichen Veranlagung von Ehepartnerinnen, was unter Umständen dazu führt, dass beide zusammen weniger Steuern zahlen müssen, als wenn sie jeweils einzeln ihr Einkommen versteuern. Das sind so Vorschläge, die sind gut anschlussfähig, weil es immer so aussieht, als bekämen andere was geschenkt, was man selbst nicht geschenkt bekommt. Und abschaffen klingt immer sehr, sehr einfach, weil man muss es ja einfach nur lassen. Jetzt bin ich mir aber sehr sicher, dass es nicht ganz so einfach ist, wie es klingt, aber was weiß ich schon von solchen Dingen, also von Ökonomie? Und darum frage ich einen Ökonomen. Christian Bayer ist Professor für Volkswirtschaftslehre am Institut für Makroökonomie und Ökonometrie an der Universität Bonn und forscht unter anderem an Makroökonomie, Ungleichheit, Konjunkturzyklen und Geldpolitik. Außerdem ist er stellvertretender Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Hallo Christian.
Hallo Holger.
Was ist Ökonometrie eigentlich?
Ökonometrie ist der Wissenschaftsteilbereich, der sich mit statistischen Methoden in der Ökonomie beschäftigt, also in der Ökonomik eigentlich. Also das, was wir an empirischen Arbeiten machen, die entwickeln dafür die Werkzeuge.
Ah, okay.
Dass wir den noch bei uns im Institutsnamen haben, ist ein historisches Überbleibsel. Tatsächlich sind es nur Makroökonomen bei uns im Institut. Früher waren da auch die Ökonometriker drin, weil wir ein separates Statistikinstitut haben, auch in unserem Fachbereich. Die sind aber mittlerweile alle in das Statistikinstitut rübergewandert, die Ökonometriker, und da werden jetzt sozusagen all die Leute, die Werkzeuge herstellen, sitzen jetzt zusammen.
Zum Thema. Also, ich höre immer, es ist nicht genug Geld da, um den Sozialstaat zu finanzieren. Das Problem kann man auf zwei Arten lösen. Man kann die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben senken. Warum macht die Regierung daraus ein Ausgabenproblem?
Also, die Vorschläge sind erstmal Einnahmenerhöhungsvorschläge.
Ach.
Das sind keine Ausgabensenkungsvorschläge. Beides zusammen sind Vorschläge, die den Anreiz für Zweitverdiener in Ehen erhöhen wollen, zu arbeiten. Und die wirken letztlich sowohl, was wir in der Krankenversicherung haben, die kostenlose Mitversicherung, wie auch das Ehegattensplitting, die wirken halt so, dass wenn einer sowieso arbeitet, dass der Zweite, der dann arbeitet, in seiner Entscheidung zu arbeiten, relativ stark von Steuern und Abgaben belastet ist.
Ist das das? Das ist das, was Klingbeil kürzlich im Interview, also Vizekanzler, im Interview nannte, die Frauen, ich zitiere nicht, sondern nur sinngemäß, viele Frauen sagen, es lohnt sich ja gar nicht, für uns arbeiten zu gehen.
Genau, also weil jetzt, also insbesondere wird es dann ein besonders großes, Anführungszeichen, oben und ein Problem, wenn der Ehemann sowieso arbeitet und sowieso Vollzeit arbeitet. Das ist immer ein bisschen das Problem auch der Analyse. Angenommen wird, Männer reagieren nicht. Oder auf irgendwelche Steuern und Abgaben, die arbeiten sowieso und arbeiten Vollzeit. Aber nehmen wir das mal als Gedankenmodell an. Und jetzt nehmen wir an, der verdient relativ gut. Also ist, weiß ich, Industriefacharbeiter oder noch besser bezahlt.
Mhm.
Ja, dann haben wir eine relativ hohe Steuerbelastung schon. Nicht im Durchschnitt, sondern marginal, also für den zusätzlich verdienten Euro. Ich müsste das jetzt nachgucken, wie das im Splitting-Tarif ist, wenn das Familieneinkommen so 80.000 Euro oder so ist, sagen wir mal, oder auch 60.000 Euro ist. Dann wären wir wahrscheinlich so irgendwo rund bei 30% Grenzsteuersatz sein. Und wenn jetzt das Familieneinkommen noch höher wäre, kommt man irgendwann auch in den Spitzensteuersatz.
Grenzsteuersatz genau
ist da, ist wie viel ich bezahle an Steuern für einen zusätzlich verdienten Euro.
Okay.
Ja, und das heißt, jetzt der zweite Verdiener in der Familie, der fängt jetzt nicht an, sich zu überlegen, naja, den ersten Euro, den ich verdiene, da zahle ich ja gar keine Steuern drauf. Und dann steigt halt die Steuerbelastung wegen des progressiven Tarifs. Für jeden zusätzlich verdienten Euro wird dann immer höher und ist dann in der Spitze, im Spitzensteuersatz mit Solidaritätszuschlag und Reichensteuer, wären wir dann knapp bei 50%. Der überlegt jetzt nicht mit null, sondern eben mit 30%. Und dann kommen dazu die Sozialabgaben. Ein Teil der Sozialabgaben, die haben, aus juristischer Sicht sind es Versicherungsbeiträge, aus ökonomischer Sicht hat ein Teil der Sozialabgaben einen Steuercharakter. Insbesondere die Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Warum? Weil die Leistungen daraus, anders als bei der Renten- und bei der Arbeitslosenversicherung, unabhängig davon sind, wie hoch mein vorheriges Einkommen war. Ja, bei der Rentenversicherung kriege ich eine höhere Rente, je mehr ich einzahle.
Alle zahlen unterschiedlich, aber jeder kriegt dasselbe raus.
Genau, jeder kriegt die gleiche Krankenversicherung. Ist ja auch sinnvoll, aber dadurch wird daraus im Kern eine Steuer ökonomisch. Und da sind wir ja jetzt mittlerweile so typischerweise bei 17% Krankenversicherungsbeiträgen. Jetzt kann man sich doch darüber unterhalten, wer die zahlt, wie sozusagen an der Stelle die Inzidenz ist, wie die Ökonomen sagen. Also wer am Ende dafür aufkommt. Es gibt dieses 50-50-Splitting bis zu 12% und dann der Rest geht dann nur auf den Arbeitnehmer über die Zusatzbeiträge. Nehmen wir jetzt mal an, die Person rechnet jetzt wirklich für sich selber nur mit dem Anteil aus der Krankenversicherung, die sie selber bezahlt. Das sind 6% plus, wie viel? 14% sind Pflicht und dann 2-3% Zusatzbeiträge. Entschuldigung, muss ich korrigieren. Rechnet also mit 7% plus 3%, 10% zusätzlicher Steuerbelastung für die Krankenversicherung.
Bin ich bei 40%?
Na, bin ich bei 40%, dann kommt noch ein bisschen was für die Pflegeversicherung dazu. Wenn jetzt sogar in der Familie die Situation so ist, dass das Einkommen des Erstverdieners besonders hoch ist und wir über einen Spitzensteuersatz oder nah dran, ja, sagen wir 45% Grenzsteuersatz mit Solidaritätszuschlag und also wo der schon mit drin ist und gegebenenfalls Kirchensteuer und so weiter reden, dann landen wir halt bei 55%. Und daraus entsteht einfach ein sehr geringer Anreiz, mehr zu arbeiten.
Klar, wenn ich für 1000 brutto weniger als 500 netto kriege, dann könnt ihr mich mal kreuzweise.
Genau, ja. Und sozusagen, ja, was richtig ausgezahlt wird, ist sogar noch viel weniger, weil natürlich auch noch die Rentenversicherungsbeiträge, die Arbeitslosenversicherungsbeiträge bezahlt werden müssen. Und häufig auch für den Zweitverdiener ist der Wert der Arbeitslosenversicherung niedriger, weil er ist ja schon abgesichert grundsätzlich in seiner sozusagen wirtschaftlichen Situation durch den Erstverdiener. Rentenversicherung hat auch einen Steueranteil da drin implizit. Der ist jetzt nicht in der vollen Höhe der Rentenversicherung. Aber insofern landet man schnell dabei, dass für den Zweitverdiener, die tatsächlich überbleibt von einem mehr verdienten Euro, irgendwas zwischen 55 Cent und 40 Cent. Ja? Und das senkt natürlich den Anreiz, das Arbeitsvolumen auszudehnen zumindest. Ja, wir haben eine große Erwerbstätigkeit von Frauen mittlerweile in Deutschland, aber die meisten davon arbeiten in Teilzeit und ein nicht geringer Teil arbeitet dann auch in geringfügiger Beschäftigung. Bei geringfügiger Beschäftigung gilt überhaupt nicht der gemeinsame Grenzsteuersatz, sondern im Grunde genommen werden da nur alles nur mit 20% besteuert. Rund. Und das heißt natürlich, dass ich vielleicht mir als erstes überlege, naja, mach so einen Nebenjob, geringfügig, da bleibt das meiste bei mir, das lohnt sich, kriege 80 Cent für einen verdienten Euro raus. Jetzt kann ich überlegen, verdiene ich jetzt mehr, dann kommt man zu dieser Gleitzone und so weiter, aber da fängt dann auch schon die Besteuerung an, reinzukicken. Und ja, wenn ich dann überlege, jetzt habe ich eine halbe Stelle, dann bin ich typischerweise aus dieser Gleitzone raus, je nachdem, wie die Einkommensverhältnisse sind. Und dann kann ich mir überlegen, will ich jetzt noch eine Stunde mehr arbeiten oder zwei oder drei? Und da kommt dann halt häufig raus, naja, wenn bei mir nur 50 Cent von einem Euro liegen bleiben und sozusagen an Liquidität, die reinkommen, sogar noch weniger, weil ich ja noch die Rentenversicherungsbeiträge zahle.
Und weil ich ja auch noch selber Aufwand zu treiben habe, um diesen zusätzlichen Euro überhaupt zu verdienen.
Das genau, ich muss, ne, ich bin länger auf der Arbeit, ich muss gegebenenfalls dafür sorgen. Ich meine, im Haushalt sind Dinge zu tun, irgendwer muss die machen. Mhm. Wenn ich mir dann überlege, mache ich die selber oder beauftrage ich jemanden damit, ja, von Putzen bis für wenn Kinder da sind, Mittagessen kochen und so weiter. Dafür musst du bezahlen, wenn du es woanders herhaben willst. Und dann kommt schnell die Entscheidung zu sagen, nee, lohnt sich nicht. Und das kann man natürlich an versuchen abzuändern, indem man unterschiedliche Dinge macht. Ja, beim Ehegattensplitting könnte man sich überlegen, man besteuert jede Person immer wie Unverheiratete, einzeln.
Das glaube ich auch der Plan, ne? Das wäre dann
das,
der Plan.
Das ist der Plan auch für zukünftige Ehen. Da gibt es aber Grenzen. Das ist nicht so einfach. Warum? Weil Eheleute untereinander unterhaltspflichtig sind. Das ist das erste Problem. Und diese Unterhaltspflichten, die müssen immer mit berücksichtigt werden. Also das, was es geben wird, mindestens ist, dass das Existenzminimum oder der Grundfreibetrag übertragbar sein.
Das sind diese 12 oder mittlerweile sogar 14.000 im Jahr.
Genau. Ne? Ja. Das schränkt schon sehr viel ein, was man da machen kann.
Moment, wenn der übertragbar ist, würde das bedeuten, dass die Person im Haushalt, die viel verdient, noch einen Grundfreibetrag abgezogen bekommt sozusagen,
zugunsten
der Person, die
genau.
Unterhaltsbedürftig.
Genau. Ja, das ist wie jedenfalls, wenn es reale Zahlungen gibt unter Geschiedenen, ist das, wie das funktioniert bei Geschiedenen auch. Naja, und das schränkt schon sehr stark ein, wie viel man da machen kann, aber man kann da Dinge machen und verschiebt dann natürlich trotzdem die Situation dahin, dass jetzt ich nicht mehr mit den 30% Steuersatz rechne, sondern mit dem Eingangssteuersatz rechne. Ja, da bin ich relativ schnell bei 15%. Aber das ist natürlich eine Veränderung für die marginalen Anreize zu arbeiten, verschlechtert aber natürlich die marginalen Anreize für den Erstverdiener zu arbeiten.
Ja, aber der arbeitet also, sowieso, haben wir vorhin gelernt.
Ja, genau. Also wenn die Überlegung ist, der arbeitet sowieso, ja, aber wir sehen auch, dass die Zahl der Männer, die Teilzeit arbeiten, sukzessive steigt.
Ach.
Ja, und deshalb ist mir nicht ganz klar, dass 100%ig sicher ist, die Hoffnungen in voller Fülle erfüllt werden, wie viel da an mehr Arbeit rauskommt. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist natürlich auch eine Umverteilung. Und gibt es jetzt zwei Elemente da drin. Ich polemisiere jetzt mal ein bisschen. Also das Doppelverdiener-Studienrats-Ehepaar.
Aha.
Die verdienen beide genau das Gleiche.
Aha.
Bei denen würde sich durch die Einzelveranlagung nichts ändern.
Aha.
Okay? Jetzt ist die Idee normalerweise, wenn die Ökonomen darüber reden, dass man sagt, naja, wir wollen dadurch jetzt nicht die Steuern insgesamt erhöhen, sondern wir wollen dann die Steuersätze für alle senken, weil sonst kommt daraus nicht eine wirkliche, also die Anreize mehr zu arbeiten sind dann sehr klein, wenn ich nicht gleichzeitig hingehe und das zurückgebe durch Senken der Steuersätze. Ja? Das heißt, unser Doppelverdiener-Ehepaar, Studienräte, die gewinnen, weil die zahlen jetzt weniger Steuern. Wohingegen das Ehepaar mit sehr ungleichen Einkommensverhältnissen gewählt oder auch an Fähigkeiten vielleicht, das verliert. Also insofern kriegst du auf jeden Fall eine Umverteilung. Deshalb schlägt die Regierung auch vor, das nur zu machen für neue Ehen.
Ah.
Ja, weil du hast ja überlegt, wenn du jetzt, da du ein Mann bist, kann ich sagen, eine Frau geheiratet hast, die vermutlich nicht so ein hohes Einkommen haben wird in ihrem Leben oder die Frau hat gegeben, alle Entscheidungen, die er getroffen hat, auch Entscheidungen getroffen, die dazu führen, dass ihre Einkommensmöglichkeiten gesunken sind, weil man halt geplant hat, damit sozusagen der eine spezialisiert sich auf Marktarbeit, der andere spezialisiert sich auf sich um die Kinder kümmern, den Haushalt kümmern etc. Sozusagen die klassische Einverdiener Ehe, so das typische Modell der 50er Jahre, sage ich jetzt mal, wobei die Frauenerwerbstätigkeit damals in Deutschland relativ hoch war. Also insofern ist es, glaube ich, besser zu sagen, die typische 70er Jahre Modell ist das eigentlich eher, als das der 50er Jahre, da waren nämlich die Männer zum Teil in Gefangenschaft und so. Aber ja, sozusagen, das ist die Vorstellung, eine klassische Familienvorstellung. Wenn man sich darauf spezialisiert hat, dann hat man Entscheidungen getroffen, das wegzunehmen, ist auch verfassungsrechtlich, wenn ich es richtig verstehe, zum Teil sehr schwierig. Und wird auch zum Aufstand führen, weil die Leute Entscheidungen getroffen haben, die sie nicht zurücknehmen können. Und dann werden einfach, das ist also völlig klar, dass das für die SPD ein Rohrkrepierer wäre, weil das Doppelverdiener-Studienrats-Ehepaar jetzt, also mittlerweile vielleicht, aber traditionell auch, aber nicht der Kern, die Kernwählerschaft der SPD wäre. Und heute wählen die eher Grün. So, und wenn man das jetzt für die Zukunft macht, dann ist es sozusagen einschleichend, wie der Mediziner sagen würde. und ist dann besser verdaulich. Das ist da die Situation. Man hat diese Umverteilung. Es gibt ein zweites Problem grundsätzlich bei der Abschaffung des Ehegattensplittings. Und das betrifft die Selbstständigen und gegebenenfalls Freiberufler. Warum? Weil die ihr Einkommen relativ einfach verlagern können. Ja, also wenn ich jetzt selbstständiger Dachdecker bin und ich habe einen Dachdeckerbetrieb, ja, dann mache ich meine Frau einfach zum Mitgesellschafter meines Dachdeckerbetriebs. Und die Gesellschafter ziehen zu gleichen Teilen im Zweifelsfalle den Gewinn aus dem Dachdeckerbetrieb. Das heißt, da kann ich immer das Splitting exakt herstellen, indem ich einfach sage, beide haben exakt das gleiche Einkommen. Das ist ein Problem, eine gewisse Ungerechtigkeit.
Ach so, das ist ein Problem für die anderen, nicht für die Selbstständigen.
Für die anderen, ja. Okay,
jetzt habe ich es.
Prima, aber es ist ein Gerechtigkeitsproblem für die anderen, die eben das nicht machen können, ihr Einkommen sozusagen im Haushalt linke Tasche, rechte Tasche zu verteilen. Also das ist ein Problem, das ist ein kleineres Problem, weil die Zahl der Selbstständigen, der Anteil der Selbstständigen jetzt nicht so dominant ist. Und das ist aber eine Sache, die man, wenn man das haben will, an der Stelle letztlich in Kauf nehmen muss. Und jetzt gibt es ökonomische Untersuchungen dazu, die sich überlegen, was passiert denn mit dem Arbeitsangebot, wenn ich das Ehegattensplitting abschaffe, und was passiert denn mit dem Nutzen der Leute? Weil, also die ersten Studien, die dazu haben gezeigt, typischerweise, wenn ich wirklich hingehe und die zusätzlichen Steuereinnahmen zurückverteile wieder und niedrigere Steuersätze habe, dann wird tatsächlich im Durchschnitt mehr gearbeitet. Die Männer arbeiten ein bisschen weniger, die Frauen arbeiten deutlich mehr. Insgesamt wird ein höheres Einkommen erzielt. Damit werden auch bei den niedrigeren Steuersätzen höhere Steuereinnahmen erzielt, weil insgesamt mehr gearbeitet wird. Dadurch kann man die Steuersätze dann nochmal weiter senken und so weiter. Ja, also das im Durchschnitt führt das tatsächlich zu mehr Arbeitsangebot. Da kann man von ausgehen, dass das der Effekt ist. Das hat aber Verteilungskonsequenzen auch im Einkommen bereits. Es gibt Leute, die daraus am meisten profitieren. Es gibt Leute, die daraus weniger profitieren. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass die Leute nicht so gerne arbeiten gehen, sondern einen Disnutzen haben von mehr Arbeit, dann wird die Analyse ein bisschen komplizierter. Und da gibt es Kollegen, die sich das angeschaut haben und die sagen, also wir sind jetzt, so wie die Einkommens- und Erwerbsmöglichkeitenverteilungen sind wir da, dass wir so knapp vielleicht Mehrheiten haben dafür, das Ehegattensplitting aufzugeben. Auch das spricht dafür, das nur für neue Ehen zu machen, weil das sind natürlich die Generationen, bei denen die Erwerbsmöglichkeiten von Frauen und von Männern viel ähnlicher geworden sind, schon bei den Ausbildungsentscheidungen, die getroffen worden sind und so weiter. Und dann hat man da vielleicht auch eine Mehrheit, die davon profitiert. Da ist nur schwierig, ja, weil jetzt, wie genau soll ich mir vorstellen, wie jetzt dieser Tarif sein wird? Weil ich habe ja gesagt, das Ganze funktioniert als eine Erhöhung des Arbeitsanreizes eigentlich nur dann wirklich, wenn ich das benutze, um die Steuersätze zu senken. Und jetzt bräuchte ich eigentlich einen Steuertarif für diejenigen, die früher verheiratet waren. Und dann bräuchte ich einen Steuertarif für alle anderen.
Da ist das nicht Steuerklasse 1, alle anderen?
Ja, das wäre, ja, aber der muss ein anderer Tarif sein, weil ich muss ja in der Gruppe der alle anderen die höheren Steuereinnahmen aus von denen, die jetzt kein Ehegattensplitting mehr haben, damit der Trick funktioniert, muss ich denen zurückgeben. Also, weil eigentlich idealerweise müsste ich das nur an die zurückgeben, die neu eine Ehe geschlossen haben. Also es müsste eigentlich einen Ehesteuertarif geben, idealerweise, für neu geschlossene Ehen, wo die Steuersätze in diesem Ehetarif niedriger sind als bei den Unverheirateten. Dann würde ich keine Umverteilung haben zwischen den Unverheirateten und denen, die Eheleute sind, und auch keine Umverteilung haben zwischen den Jungen und den Alten. Wenn man jetzt einfach nur sagt, man macht das Ehegattensplitting weg für die Jungen, damit kriegen wir höhere Steuereinnahmen bei denen, aber wir kriegen eigentlich nur mehr Arbeit, wenn wir die Steuersätze senken, dann müsste man diese Mehreinnahmen nutzen, um sukzessive die Steuersätze für alle zu senken.
Ja. eine ziemlich komplexe
Angelegenheit, wenn ich das sozusagen nach Textbuch machen will. Ich glaube, das ist ein sehr schwierig umzusetzender Reformvorschlag. So, jetzt gibt's natürlich auch diejenigen, die sagen, ich will das gar nicht abschaffen, damit die Leute mehr arbeiten, ich will einfach die Steuersätze erhöhen.
So Typen wie ich, ne, so Kryptokommunisten.
Ja, ja, also weil sie jetzt, dann gehen die Steuersätze hoch und super, hat der Staat mehr Einnahmen.
Ja, genau.
Der Meinung kann man durchaus sein, nur dann funktioniert nicht zu sagen, dann arbeiten die Leute mehr. Die Leute arbeiten nur dann mehr, wenn ich die Mehreinnahmen dazu benutze, die Steuersätze im Gegenzug für alle zu senken. Ja, dann wäre die Überlegung, unser Doppelverdiener Studienratsehepaar gibt jetzt dann nachmittags noch Nachhilfe oder so. Einfacher an sich ist die Sache bei der Krankenversicherung. Da haben wir nämlich eine Situation, wo die Wohlfahrtsanalyse ein bisschen simpler ist. Warum? Weil der Krankenversicherungstarif ist an sich regressiv. Das heißt, meine Krankenversicherungsbeiträge steigen ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr. Und selbst wenn die Familie gemeinsam optimierend...
Also wenn der Dachdecker nicht nur eine Frau, sondern mehrere Söhne...
Wenn die beiden Eheleute gemeinsam optimierend sozusagen die Familie als Familienbetrieb auffassen. Ja, das ist so die klassische Vorstellung auch, die hinter der Frage von Ehegattensplitting steckt. Weil was das Ehegattensplitting nämlich macht, ist, es sagt, egal wer eine Stunde am Markt mehr arbeitet in der Familie, der zahlt gleich viel Steuern. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, okay, wer von uns beiden, meine Frau oder ich, kocht den Kindern mittags das Essen, anstatt eine Stunde mehr zu arbeiten, sozusagen in der Frage von regelmäßig, musst du Teilzeit machen oder so, ja, dann rechnen wir beide mit den gleichen Steuersätzen beim Ehegattensplitting. Ja? Und dann würde ich halt sagen, okay, wenn mein Arbeitseinkommen aber höher ist als das Arbeitseinkommen meiner Frau, dann wird derjenige, dessen Opportunitätskosten, also dessen das, was er aufgibt an Arbeitseinkommen, dafür zu Hause das Essen zu kochen, der wird die Entscheidung, wenn man jetzt wirklich nur rein ökonomisch darüber nachdenkt, treffen, den Kindern das Essen zu kochen.
Ja, klar.
Ja, und das ist ja an sich auch wirtschaftlich durchaus sinnvoll, dass die Leute, die besonders produktiv sind und hohe Löhne haben, dass die mehr arbeiten und die Leute, die weniger produktiv sind, weniger arbeiten. Also das ist so eine andere Dimension, die da beim Ehegattensplitting mit reinspielt. Bei den Krankenversicherungsbeiträgen haben wir genau das Gegenteil. Da haben wir das so, dass wenn der Vielverdiener oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegt, zahlt der null zusätzlich für die Krankenversicherung.
Oh, aber wer drunter liegt, der zahlt
aber
ja dann.
Aber wer drunter liegt, zahlt voll. Das heißt, wenn ich jetzt mir überlege, ich habe den einen, bleiben wir beim realistischen Beispiel, ne, der Ehemann, der verdient, also im Sinne von Männer verdienen tatsächlich, haben tatsächlich höhere Einkommen, deshalb ist der typische Fall, aber das gibt auch andersrum, ja, der Ehemann verdient mehr und ist oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Jetzt ist die Frage, jetzt hat man, sagen wir mal, eine Teilzeit arbeitende Frau dabei und die überlegt sich jetzt, will sie mehr oder weniger arbeiten oder möchte der Ehemann Überstunden machen? Und dann ist klar, die Entscheidung wird durch die Krankenversicherung dahingehend verzerrt, dass der Ehemann Überstunden machen sollte und die Frau nicht. Und jetzt könnte man sich das auch überlegen, selbst wenn beide exakt gleich viel pro Stunde verdienen, würde immer noch der eine das so machen und der andere so. Und selbst wenn es andersrum wäre, weil sozusagen die Überlegung ist, der Mann arbeitet eh und jetzt hat man eine an sich gut verdienende Frau, die aber Teilzeit arbeitet, ja, die würde dann immer noch sagen, nö, dann arbeite ich nicht mehr, arbeite lieber du mehr, weil
du bist eh schon auf der Arbeit und ich bin eh schon hier.
Genau, das ist 9% Unterschied. Ja, also wenn ich nur den Arbeitnehmeranteil rechne, 9% des Arbeitseinkommens Unterschied, das ist natürlich eine ganze Menge. So, und da kann man jetzt eingreifen und sich über unterschiedliche Modelle überlegen, wie man diese kostenlose Mitversicherung von Ehefrauen, ich glaube, nur darum geht's. Es geht nicht darum, über die kostenlose Mitversicherung von Kindern.
Nee, richtig. Also der Plan ist, kostenlose Mitversicherung der GKV für Ehefrauen abzuschaffen, gesetzt, sie haben keine Kinder unter 6.
Ja.
So.
Und das ist...
So, ne? Also ab dem Moment, wo das Kind in die Kita kommt, kannst du ja gefälligst arbeiten gehen.
Ja, wie sinnvoll diese Regelung ist, weiß ich auch nicht. Unter 6, also weil irgendwie es gibt einen Kita-Anspruch ab 1. Und jetzt kann man sagen, okay, will man nicht oder so, aber in Kindergärten zu gehen, glaube ich, sind wir uns mittlerweile gesellschaftlich ziemlich einig, dass das gut ist, wenn Kinder in den Kindergarten gehen. Ich glaube, das ist eine völlige Minderheitsmeinung zu sagen, es ist besser, das Kind bleibt alleine zu Hause bei der Mutter.
Aber wenn ich das doch so, also wenn ich das so designe, wenn ich sage, okay, bis zum 6. Lebensjahr oder 7. Lebensjahr, was auch immer, deines Kindes, seid ihr alle kostenlos mitversichert, danach ist nur noch das Kind kostenlos mitversichert.
Jetzt kommt es aufs Detail an.
Reden wir überhaupt über genügend Individuen, dass sich signifikant was an den Einnahmen und Ausgaben ändert?
Ja, jetzt kommt, wie gesagt, durchaus aufs Detail an. Und zwar, was man mit dieser kostenlosen Mitversicherung genau meint. Es gibt das eine Modell, was ich befürchte, was kommen könnte, was nicht gut ist. Und das wäre zu sagen, wenn der Zweitverdiener, also wenn jetzt die zweite Person gar kein Einkommen hat, dann muss sie die freiwillige Versicherung bezahlen. Das sind so 200 Euro im Monat in der Krankenversicherung. Das ist ziemlich heftig viel.
Das ist ein halber Minijob.
Ja. Und wäre in der Verteilung extrem regressiv eigentlich. Ja, weil das sind Familien, die haben typischerweise ein relativ niedriges Einkommen an der Stelle. So, würde aber nichts daran ändern, an der Problematik, dass wenn der Erstverdiener oberhalb der Versicherungsgrenze ist und der Zweitverdiener darunter, dass sich sozusagen bei der Frage eine Stunde mehr, wer arbeitet eine Stunde mehr, mir immer überlegen würde, der sowieso ein hohes Einkommen hat, der soll die Stunde mehr arbeiten. Sozusagen, ich baue da so eine Verzerrung, sagen die Ökonomen ein. Die Variante ist eine, die wiederum hauptsächlich zusätzliche Einnahmen generiert. Dann kann man die natürlich benutzen, um die Krankenversicherungsbeiträge zu senken.
Ob man es dann auch macht, ist halt die Frage.
Das ist die zweite Dimension. Aber so. Die andere Variante wäre, aber auch die ist kompliziert, ist den bei Verheirateten die Versicherungsgrenze dann zu verdoppeln, wenn eine Versicherungskarte an den Ehepartner ausgegeben wird.
Also im Moment zahle ich nicht mehr, wenn ich mehr als keine 80.000 Euro oder sowas im Jahr verdiene.
Ja,
damit ich es kapiere. Das heißt, sobald ich dann die Versicherungskarte ausgehändigt kriege, ist das die Beitragsbemessungsgrenze für den gesamten Haushalt.
Ist halt doppelt so,
also 160.000. Okay.
160.000. Ja, also sozusagen, das wäre die Frage, beziehungsweise man müsste eben abfragen, ob die Leute verheiratet sind, dass man halt im Grunde genommen die Idee des Ehegattensplittings auch in die Krankenversicherung bringt. Das ist aber kompliziert, weil die Sozialversicherungen keinen Familienstand abfragen.
Ja gut, das ließe sich ja einführen.
Aber nur dann, wenn ich diese zweite Karte ausgehändigt bekommen möchte. Und dann habe ich jetzt wiederum den Weg zu sagen, okay, für die Person, wenn der Ehepartner schon Teilzeit arbeitet und insofern schon versichert ist, individuell, habe ich immer noch das Problem mit der Versicherungspflichtgrenze, genau das Problem, was ich vorhin beschrieben habe. Der eine ist drüber, der eine ist drunter, Verzerrung der Entscheidungen, die Leute arbeiten weniger. Also das ist, glaube ich, auch schwieriger als gedacht, denke ich jedenfalls. Ich glaube, in dem Bereich, und das ist ja eine Sache, die auch diskutiert wird, die hast du so jetzt nicht anmoderiert, bietet sich am ehesten an, die Idee mit der Mehrwertsteuer zu verfolgen.
Mach dich nicht unbeliebt.
Und zwar, das wird ja auch diskutiert, die Mehrwertsteuer auf 21% zu erhöhen. Da haben wir ein Problem, die Mehrwertsteuer ist eine Gemeinschaftssteuer. Die geht an Länder und den Bund. Und diese Gemeinschaftssteuern, die sind immer fürchterlich, weil man dann nicht die benutzen gut kann, um an anderer Stelle zu kompensieren. Man kann also im Mehrwertsteuersystem kompensieren, aber die geschicktere Lösung wäre eigentlich zu sagen, man erhöht die Mehrwertsteuer und senkt in gleichem Volumen die Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ungefähr Pi mal Daumen 2 Prozentpunkte mehr Mehrwertsteuer auf den nicht reduzierten Bereich habe, dann könnte ich ungefähr um 2 Prozentpunkte die Zusatzbeiträge senken. Sprich, die würden fast wegfallen, die Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung. Das würde dazu führen, dass die Mehrwertsteuer wird von allen bezahlt. Ja? Sie wird bezahlt von Beamten, von Selbstständigen, von Rentnern, von denjenigen, die von Kapitaleinkünften leben und auch von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Aber die, die am wenigsten Einkommen haben, zahlen relativ am meisten.
Die zahlen an Anteilen am meisten, aber absolut eben nicht. Ah. Aber da unsere Krankenversicherung ohnehin regressiv ist, heißt es, wenn wir die Krankenversicherungsbeiträge senken, profitieren davon diejenigen, also die Sätze senken, mit den niedrigen Einkommen am meisten. Das heißt, du würdest, wenn du das so machst und nicht über das Steuersystem, automatisch dazu beitragen, dass in relativen Ausdrücken eben die Armen recht gut kompensiert werden und vor allem erstmal diejenigen belastet werden ohne Kompensation, die von Kapitaleinkünften leben. Ja, weil die, darauf zahlen die keine Sozialabgaben, keine Krankenversicherungsbeiträge, die verändern sich nicht. Man wird auch implizit die Beamtengehälter kürzen um 2 Prozentpunkte, ein bisschen weniger, weil natürlich der reduzierte Satz auch für eine Menge an Gütern gilt. Und kriegte den Effekt, dass man die Arbeitsanreize erhöht. Ein Ding dieser Art ist schon mal gemacht worden in der Regierung Schröder mit den damals eingeführten, die hieß nicht CO2-Steuern, aber im Grunde genommen also mit Steuern auf fossile Energieträger.
Das war diese Sache, wie war das, Tanken für die Rente oder so ähnlich hieß ja, das so, damals. Ja. Ne?
Da sind eben die Sozialversicherungsbeiträge dementsprechend gesenkt worden. Und das funktioniert ganz gut. Das hat auch einen außenwirtschaftlichen Aspekt gegebenenfalls, weil das wirkt wie eine Abwertung. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Problem mit zu wenig Exportnachfrage wegen Zöllen aus den USA etc., dann kann das arrondierend da helfen. Das löst das Problem nicht, aber es ist jetzt nicht eine Wunderwaffe oder so, aber es hilft. Das wäre, glaube ich, das, was ich am sinnvollsten finden würde an der Stelle. Und dann kann man vielleicht das noch verbinden mit dem Abschaffen der kostenlosen Mitversicherung. Und vielleicht kriegt man dann die, mit der einen oder anderen Option, würde man dann die Zusatzbeiträge vielleicht sogar komplett finanziert bekommen. Und ich glaube, das wird was machen. Ja? 3% zusätzlich, also 3% Einkommenserhöhung. Da überlegt sich der eine oder andere dann vielleicht doch, ob er eine Stunde mehr arbeitet oder nicht. Also es gibt immer welche, die sagen, ich bin hier so ungefähr indifferent zwischen eine Stunde mehr arbeiten oder nicht. Und die würden dann eher dahin tendieren, mehr zu arbeiten.
Diese KV-Beiträge, das ist natürlich ein Einfallstor für politischen Missbrauch. Ne? Dann erhöhe ich jetzt die Mehrwertsteuer auf 21%. Die wird nie wieder gesenkt werden, weil die öffentliche Hand sich an diese Einnahmen natürlich auch gewöhnt, sehr schnell. Aber der Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung oder überhaupt die Krankenversicherungsbeiträge, die sind ja im Grunde eine permanente Verhandlungsmasse. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, also 21% Mehrwertsteuerzusatzbeitrag entsprechend senken, habe ich in 2 Jahren im Zweifelsfall eine Diskussion über den Zusatzbeitrag am Hals und dann wird der einfach wieder erhöht.
Klar, also wir haben sozusagen zwei Themen an der Stelle, was diesen Zusatzbeitrag angeht dann. Wir haben einmal die Frage, wie wird sichergestellt, dass diese 2% Zuschlag, sage ich jetzt mal, zur Mehrwertsteuer tatsächlich in das Krankenversicherungssystem geht. Da hängt natürlich auch politische Reputation an. Das andere ist, wir haben sowieso steigende Gesundheitskosten und natürlich in dem Moment, wo die Zusatzbeiträge anders, versteckter finanziert werden würden, dann sinkt der politische Druck für Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem. Da muss man eben auch sagen, wir haben in Deutschland eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Ja, nur das Gesundheitssystem einem einfallenden, also mir bekannten Industrienationen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, nur in den USA und in der Schweiz ist es teurer. Und in Österreich ist es auch relativ teuer, aber...
Ja, überall, außer vielleicht in den USA, leben die Leute auch deutlich länger. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in allen anderen Ländern besser, außer vielleicht in den USA.
Ja, also man muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben eine Situation, wo, ich sag mal, das Komfortniveau, und natürlich gibt es da viele, die immer noch, die sehr viel darüber klagen, das Komfortniveau sei schlechter geworden, man muss lange warten, bis man einen Arzttermin hat. Das ist alles... Will ich überhaupt nicht widersprechen, dass das nicht wahr ist. Aber relativ zum europäischen Ausland ist das Komfortniveau, wie lange man dann auf einen Arzttermin wartet, eben doch relativ hoch. Ja, wie viel die Krankenhäuser in der Notaufnahme bereithalten, wie lange man dort wartet. Also ich habe in Deutschland nie erlebt, dass man 12 Stunden in der Notaufnahme sitzt, bevor man, also vielleicht wenn irgendwie ein totaler Ausnahmefall, aber normalerweise nicht. Und also ich habe aber in Italien, wo die Leute länger leben und das Gesundheitssystem viel billiger ist, durchaus erlebt, dass man da also wirklich, wirklich lange gewartet hat. Ein Kind hatte einen Unfall und dann sind wir in der Notaufnahme gelandet und dann sind wir irgendwie morgens um 8 in die Notaufnahme gekommen und dann sind wir um 16 Uhr da raus.
Wow, ja.
Und zwar auch nur, weil wir gesagt haben, das Kind blutet aber immer noch am Kind. Es war halt, also es gibt halt, ne, die haben halt so ein Triage-System, das ist kosteneffizient, so ein Triage-System, aber das sagt dir halt, du bist entweder ein weißer, grüner, gelber oder roter Fall. Mhm. Und ein roter Fall ist unmittelbar lebensgefährlich, die werden immer vorgezogen. Die gelben Fälle werden im Zweifelsfalle dann auch, also sie können kurz warten, aber dann werden im Zweifelsfalle Kapazitäten irgendwo aus dem Krankenhaus woanders abgezogen, weil das lebensbedrohlich ist. Die grünen Fälle sind Fälle, wo man nicht beliebig zuwarten kann. Ne? Also wo jetzt sozusagen, da gibt es eine Schmerzbelastung vielleicht, die erheblich ist, aber das ist es dann auch. Ja, also irgendwie ein aufgeschlagenes Kinn, eine Schnittwunde in der Art, ja, gibt halt so eine Notversorgung, Pflaster drauf, sage ich jetzt mal, da das halt nicht so suppt. Ja, und man überlebt es, ne? Aber das Komfortniveau ist niedriger. Wenn ich da mit einer schmerzhaften Schnittverletzung sitze und die muss genäht werden eigentlich. Und da ist jetzt erstmal nur sozusagen die Blutung so ein bisschen gestillt. Und dann weiße Fälle sind halt Fälle, die überhaupt keine Dringlichkeit haben. Und bei so einem weißen Fall, den kannst du halt auch schnell haben, irgendwie, weiß ich nicht, eine infektiöse Erkrankung, die jetzt nicht besonders wild ist. Du kannst halt auch lange, lange warten. Weil jeder andere Fall wird vor dir behandelt. Und solche Sachen haben wir nicht. Und das braucht Personal. Ja? Das ist teuer. Das ist ein Beispiel für sozusagen das Komfortniveau. Oder auch unsere Hausärzte, wie viele Maschinen die betreiben. Mhm. Auch das ist im Ausland nicht üblich, dass der Hausarzt irgendwie ein Ultraschallgerät hat. Bei uns hat jeder Hausarzt ein Ultraschallgerät. Also ich habe jedenfalls das nie erlebt, dass ein Hausarzt nicht ein Ultraschallgerät hat.
Ja, kann man gut abrechnen halt, ne?
Kann man abrechnen, ja klar. Aber es ist ein hohes Komfortniveau natürlich. Ja, ja, das heißt, ich gehe zum Hausarzt und sage, ich habe irgendwie Bauchschmerzen, da gucke ich mal mit dem Ultraschall drauf nach. In einem anderen Land sagt der, ja, wahrscheinlich haben sie was Falsches gegessen. Oder der sagt, nee, da muss halt der Facharzt draufpacken, gucken. Also mache ich ihnen einen Termin irgendwo beim Ultraschall. Je nachdem, wie dringend es ist, geht das dann auch schnell.
Wir müssen also davon ausgehen, im besten Fall, dass die Mehrwertsteuer auf 21% erhöht wird, dafür der Zusatzbeitrag der KV um ungefähr das Gleiche gesenkt wird. Wir aber ohne Strukturreformen, also ohne Absenkung des Komfortniveaus, bald wieder über eine Erhöhung der KV-Beiträge nachdenken und dann trotzdem 21% Mehrwertsteuer zahlen und dadurch dann Leute wieder Anreize kriegen, nicht mehr arbeiten zu gehen.
Richtig. Das zweite Problem ist bei der Mehrwertsteuer, und deshalb ist die Idee, glaube ich, eher über die Einkommensteuer zu gehen, aber das ist schwieriger. Die Mehrwertsteuer ist eine Gemeinschaftssteuer und die Länder zahlen keine sozusagen Beiträge zur Finanzierung der Krankenversicherung.
Da würden die Länder jetzt natürlich das Gegenteil behaupten, weil ne, die sind ja für die Gebäude zuständig, bla bla bla.
Ja. Also gut, man könnte sicherlich an unterschiedlichen Stellen da vielleicht dann darüber nachdenken, wie das geht. Also das wäre sozusagen, wenn ich ihm völlig frei malen darf, wäre das meine präferierte Variante. Man muss gucken. Ich glaube, da wird zu viel erhofft von dem, was wirklich gut möglich ist. Kann sein, dass wir eine kleine Reform kriegen beim Ehegattensplitting, eben für die neu verheirateten Paare. Meine Sorge ist da, dass es einfach nur eine Steuererhöhung ist. Klar, wenn wir sowieso eine Steuererhöhung brauchen, weil wir sagen, das Ausgabenniveau, da können wir nichts dran machen und wir müssen irgendwann mal diese Schulden bedienen, dann ja. Aber vielleicht sollte man eben auch darüber nachdenken, wo man Ausgaben einsparen kann, anstatt eine Steuererhöhung zu machen.
Oder beides.
Ja.
Also vielleicht nicht 21%, sondern nur 20% oder sowas.
Ja.
Das, was du jetzt diskutiert hast, das ist ja, es ist ja alles im bestehenden System. Also das ist ja so ein bisschen das Problem. Das ist so ein Wust, so ein Wollknäuel und egal, wo du hinpackst, du hast unfassbar viele Fahrtabhängigkeiten und gäbe es eine Möglichkeit, da einmal mit dem Hammer drauf zu hauen und das komplett neu aufzustellen?
Nein. Und zwar deshalb, weil wenn ich das richtig verstehe, ich bin nun kein Jurist und ich bin auch nicht jemand, der im Kern öffentliche Finanzen macht. Wenn ich es richtig verstehe, sind die Steuern in unserer Verfassung abschließend aufgezählt. Also du könntest große Systemreformen machen in dem bestehenden Systemrahmen mit den Steuern, die es gibt. Da kannst du relativ viel bewegen. Aber verfassungsmäßig ist festgelegt, dass du nicht irgendwie dir eine neue Steuer ausdenken kannst. Das ist das Erste. Und das Zweite, was übrigens auch durchaus ein Grund ist, warum es einfacher ist, über das CO2-Zertifikatesystem zu gehen, weil das keine Steuer ist.
Wie über das CO?
Über die CO2-Zertifikate, den europäischen Zertifikatehandel zu gehen. Da generiert der Staat Einnahmen, indem er Zertifikate verkauft.
Ja.
Er könnte jetzt genauso eine hohe Steuer erheben.
Ja.
Ja. Aber die sind ja abschließend aufgezählt. Und da steht keine CO2-Steuer drin. So, das ist die eine Dimension des Problems. Wir haben Energiesteuern. Ja, das gibt's. Das ist nicht das Problem. Aber also abschließende Aufzählung der Steuern, das ist das eine. Das andere ist, das, was ich bei der Mehrwertsteuer schon erwähnt habe. Wir haben eine in der Verfassung festgelegte Verteilung, welche Steuern sind, die den Kommunen zustehen, den Ländern zustehen und dem Bund zustehen und welche Steuern sind, die gemischt zustehen, wie die Mehrwertsteuer. Das ist jetzt nicht, dass man die Verfassung an der Stelle nicht ändern könnte, aber wir haben da keine verfassungsgebenden Mehrheiten im Bundestag, die das so ohne weiteres machen würden. Da brauchst du eine riesen Reform. Das sehe ich politisch nicht.
Diese ganzen Ideen, die da jetzt gerade so ventiliert werden und die wir auch zum Teil ventiliert haben, gibt es eine Möglichkeit und ist das vielleicht schon mal gemacht worden, überhaupt mal halbwegs seriös wenigstens zu modellieren, wie viel das eigentlich bringt? Oder sind diese Zahlen, die da so im Raum schweben, da könnte dann 23 Milliarden im Jahr eingenommen werden, sind das hauptsächlich Wunsch- und Fantasiezahlen?
Nee, also das ist durchaus im Detail erforscht, beforscht worden und dann durchaus in unterschiedliche Modelle auch durchgerechnet worden von den Forschungsinstituten. Und da stecken Modelle hin. Ja, unterschiedliche Modelle im Sinne von, wie man das steuerlich ausgestalten kann. Und dahinter stecken Verhaltensmodelle von Haushalten.
Also ist jetzt nicht irgendwas, was Söder sich zwischen einem Döner und einer Wurst aus dem Hintern gezogen hat.
Genau, das ist nicht aus der Luft gegriffen.
Alles klar.
Allerdings muss man auch sagen, es gibt viele Dinge, wo da Fragezeichen hinterstehen, die in die eine wie in die andere Richtung gehen können. Die eine Richtung ist sozusagen die dynamische Dimension des Ganzen. In dem Maße, wie ich erwarte, in Zukunft anders besteuert zu werden, verändert es meine Investitionsentscheidungen in meine Ausbildung, meine Jobsuche, ja, wie flexibel ich bleiben will und was auch immer. Also diese Dimension, die ist besonders schwierig zu verstehen. Kann man modellieren. Man würde dann vermuten, dass wenn Frauen erwarten, mehr Vollzeit zu arbeiten, dass sie dann auch Bildungsentscheidungen treffen oder Berufswahlentscheidungen treffen, die eher so aussehen wie die von Männern, ja, die sich stärker an Einkommensmöglichkeiten etc. orientieren. Das ist die eine Dimension, die sehr schwierig zu prognostizieren ist. Weil auch es eine zweite Dimension gibt, die besonders schwierig zu erfassen ist, nämlich wie viel von dem Arbeitszeitunterschied zwischen Frauen und Männern tatsächlich ein Unterschied ist, der aus Reaktion auf unterschiedliche Anreize reagiert und wie viel davon letztlich Präferenzen sind. Wenn man sich anguckt, Befragungsdaten dazu, wie viel Frauen denn arbeiten wollen würden, wenn ihre Steuerbelastung niedriger wäre oder wenn die Versorgung mit Kita-Plätzen besser wäre, dann entstehen durchaus gewisse Fragezeichen, die man vielleicht auch an die Modellstudien setzt. Denn häufig wird da schon mit eingepreist, dass Frauen dann doch andere Entscheidungen treffen als Männer. Aber wie genau man das versuchen kann abzugreifen, ist eben sehr schwierig, weil wir nicht irgendwie sinnvolle Experimentaldaten dazu haben, wo jetzt mal eine Gruppe von Frauen vielleicht auch eine hinreichend große Gruppe von Frauen, sodass auch die Arbeitgeberseite darauf reagieren kann, das anders macht. Man gibt Daten über unterschiedliche Länder hinweg und da sieht man, dass tendenziell die Länder, die eine Einzelveranlagung haben, da arbeiten die Frauen häufiger Vollzeit. Ja, aber dann gibt es eben auch den Italien-Outlier. Italien hat eine Einzelveranlagung, aber die Frauen arbeiten besonders wenig im Vergleich zum Rest der Europäischen Union.
Was sind deren Präferenzen?
Ja, genau. Das ist halt das Problem, das kannst du nicht ausschließen, bevor es nicht gemacht hast. Und dass am Ende die Leute sagen, ja, das ist jetzt doof, zahlen wir halt alle mehr Steuern, aber trotzdem habe ich keinen Bock. Ja, also das ist, weiß man vorher nicht. Wenn wir eine Einzelbesteuerung einführen, ob dann die deutschen Frauen sich so verhalten wie die italienischen Frauen eher oder sich so verhalten wie die schwedischen Frauen, wissen wir vorher nicht, bevor wir es nicht gemacht haben, am Ende. Ja? Im Durchschnitt über die Länder ist es aber so, dass die Länder, die Einzelbesteuerung haben eine höhere Frauenerwerbstätigkeit, alles andere gleich, insbesondere die Zahl der gearbeiteten Stunden. Ja, wir haben eine hohe Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland, Anteil der Frauen, die erwerbstätig sind, aber die Zahl der gearbeiteten Stunden von den erwerbstätigen Frauen, insbesondere zwischen 30 und 55, ist außergewöhnlich niedrig im internationalen Vergleich.
Das macht das Ganze doch natürlich ein bisschen heikel. Also wir reden ja, worüber wir ja die ganze Zeit reden, ist ja, den Anreiz zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen oder zur Arbeitszeiterweiterung zu erhöhen. Ja,
man kann vermuten, dass das funktioniert. Aber ob das am Ende funktioniert, das sieht man dann erst, wenn man es macht. Das ist leider in der Ökonomie meistens so, dass ich dir sagen kann, es ist wahrscheinlich, dass es funktioniert. Gut, die Frage ist auf der anderen Seite sozusagen, wie hoch die Risiken sind, die man hier eingeht. Deshalb ist kleine Reformen wie die bei der Beitragsbemessungsgrenze und so, ist vielleicht etwas einfacher als die ganze große Reform beim Ehegattensplitting.
Aber unsicher bleibt, wenn ich jetzt den Anreiz zur Arbeitsaufnahme erhöhe, gibt es einen sichereren Weg? Weiß ich, 38-Stunden-Woche abschaffen zugunsten der 40-Stunden-Woche?
Nee, auch das ist sozusagen die Frage von, wie flexibel gestalte ich Teilzeit? Das kann in beide Richtungen gehen. Ja, das kann dazu führen, dass, also wenn ich Teilzeit jetzt verbiete oder ne, de facto ganz schwierig mache, dann kriege ich zwei Effekte. Die eine ist, manche Teilzeitarbeitnehmer werden Vollzeit arbeiten und andere Teilzeitarbeitnehmer werden weniger arbeiten. Typischerweise passt dann der Job weniger gut auf, was die Leute machen, die sozusagen vom Nutzen her gedacht, ist es fast mit Sicherheit eine Verschlechterung. Wie viel ich bei den Arbeitsstunden rauskriege, auch da unklar. Eher, also da gibt es ja beide Effekte, die gegeneinander laufen. Da gibt es Schätzungen, die sagen, es würde tendenziell die Arbeitszeit erhöhen. Aber du würdest eben insbesondere bei den Frauen einen größeren oder einen kleineren Anteil an Erwerbstätigen haben. Ja, auch das ist ein Teil sozusagen des Italien-Problems, ist de facto gibt es keine Teilzeit. Und deshalb ist die, also außerhalb des öffentlichen Dienstes.
Wir halten fest, denn die Anreize zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen, ist alles andere als simpel. Sonst hätten wir da nicht fast eine Stunde drüber geredet jetzt und haben immer noch nicht alle Themenfelder abgedeckt. Aber eins ist sicher, teurer wird's, oder?
Das ist nicht klar. Also wenn tatsächlich das funktioniert und die Leute mehr arbeiten, dann wird's für die, die schon viel arbeiten, billiger. Weil das Steuervolumen halt steigt und die Sätze sinken.
Christian Beyer, vielen Dank.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.